Einen herzlichen guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen, obwohl es noch so lauschig draußen ist und die Versuchung sicher immer wieder groß, diese letzten Abende vielleicht im Freien zu verbringen. Aber ich denke, so wie ich, erwarten Sie sich einen sehr, sehr spannenden Vortrag vom heutigen Gast des Kepler-Salons. Mir zur Seite sitzt der Herr Professor Michael Rosenberger. Er wurde in Würzburg in Deutschland geboren, hat Theologie studiert in Würzburg und in Rom, wurde zum Priester geweiht 1987 und war anschließend Kaplan und Religionslehrer, hat sich dann doch für eine wissenschaftliche Karriere entschlossen, hat 1996 begonnen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Moraltheologie in Würzburg, hat sich dort 1999 habilitiert und ist seit 2002 oder seit dem Wintersemester 2002/03 in Linz an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität der Lehrstuhlinhaber für Moraltheologie. Seit 2004 ist er Mitglied der Gentechnikkommission beim Bundesministerium für Gesundheit und. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Immer nach jeder Wahl wechseln dann die Benennungen, aber das wissen Sie dann vielleicht genauer. Und seit 2007 ist er der Rektor der Katholischen Theologischen Privatuniversität. Von der Verantwortung der Wissenschaft, Forschung ohne Grenzen, wir bitten Sie sehr herzlich um Ihren Vortrag.
Ja, danke schön, Frau Wimmer, für die freundliche Vorstellung und Einführung. Ja, meine Damen und Herren, Forschung ohne Grenzen von der Verantwortung der Wissenschaft, so habe ich meinen Vortrag überschrieben. Und diese Frage stellt sich heute in einer Zeit, in der Forschung einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Immer wieder wird in den letzten Jahren diskutiert, wir müssen mehr in die Forschung investieren. Österreich versucht, auf die Zielmarke, die in der OECD vereinbart ist, von 3% des Bruttoinlandsprodukts zu kommen, aber davon sind wir noch ein ganzes Stück weg. Forschung hat einen deswegen so hohen Namen bekommen in den letzten Jahren, weil wir davon ausgehen, ohne Forschung können wir wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig bleiben auf längere Sicht. Ohne gute Forschung wird das Land zurückfallen im internationalen Konkurrenzkampf. Forschung ist eine wirtschaftliche Überlebensfrage. Und wenn man das so beobachtet, dann ist natürlich die Gefahr hoch, dass Forschung praktisch einen Freifahrschein bekommt, dass also keinerlei Grenzziehungen mehr möglich sind, weil eben dieses Ziel, in der Weltspitze zu sein und in der ersten Liga mitzuspielen im Bereich der Forschung, dann vieles andere nach hinten drängt. Und vor allem auch die ethischen Fragen. Deswegen also dieser Titel, Forschung ohne Grenzen von der Verantwortung der Wissenschaft. 1993 bereits, also schon über 15 Jahre ist das her, hat Ottfried Höffe, der Tübinger Philosoph, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Moral als Preis der Moderne. Und in diesem Buch versucht Höffe, einige Kernthesen zu vertreten, die ich Ihnen kurz darlegen möchte. Er sagt nämlich, im Grunde genommen ist die moderne Naturwissenschaft und Technik moral anfälliger geworden, wie er das nennt, oder auch moral bedürftiger. So wie sich die naturwissenschaftliche Forschung in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, sagt Höffe, brauchen wir nicht weniger Moral, sondern mehr. Und der Grund, den er dafür angibt, ist zunächst mal ganz allgemein gesagt, dass die Fehlbarkeit der Wissenschaft, je mehr sie weiß, je mehr sie kann, umso mehr auch angestiegen ist. Diese Fehlbarkeit sieht Höffe zunächst auf einer oberflächlichen Ebene, beim ersten Hinschauen, in einer quantitativen Weise. Also er sagt, quantitativ ist natürlich Wissenschaft und Forschung heute mehr fehlbar, weil es mehr Forschung gibt. Das ist ja explodiert, was alles erforscht und ausprobiert wird. Und allein deswegen haben wir natürlich einen höheren Bedarf an Ethik. Auch natürlich ein anderer Aspekt dieses quantitativen Ansteigens, dass viel mehr Gelder investiert werden, dass also hier natürlich auch die Gefahr ist, immer dort, wo viel Geld ist, ist auch die Gefahr, dass man sich korrumpieren lässt, dass man sich bestechen lässt, dass Ergebnisse aus der Forschung hervorgehen, die gelogen sind, die überhaupt nicht stimmen, nur damit es dem Geldgeber entspricht und so weiter. Das aber, sagt Höffe, sind jetzt eher externe, nicht wirklich entscheidende Gründe. Man soll die ruhig im Blick haben, wenn man über Forschungsethik und Wissenschaftsethik redet, aber da muss noch was anderes dazukommen. Es gibt nämlich in einem zweiten Sinn auch qualitative Gründe, warum Wissenschaft heute mehr fehlbar ist als früher. Und die betreffen die inhärente Handlungsstruktur von Forschung und Wissenschaft. Noch nie, so Höffe, konnten wir so tief in die einzelnen Bausteine des Kosmos und des Lebens der Lebewesen hineinschauen und eingreifen wie heute. Denken Sie etwa an die Atomtechnologie. Ja, das war ja eine Technologie, wo in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv diese ethische Frage auch aufkam. Eines der ersten Felder, wo man das ganz massiv diskutiert hat. Und die ersten Atomforscher haben da auch im ganz kleinen Kreis schon in den 40er Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit sehr, sehr stark darüber diskutiert. Aber denken Sie auch an sowas wie Nanotechnologie heute. Wir können Partikel in einer Größenordnung von 10 hoch minus 10 Meter, also winzige Partikel, in den menschlichen Körper einschleusen. Es steht zu erwarten, dass man damit irgendwann in den nächsten Jahrzehnten Menschen manipulieren kann, ohne dass die es merken. Das braucht natürlich eine massive Ethik, die das begleitet. Oder wenn es ums Leben geht, denken Sie an die Gentechnik und die Genforschung. Wir können heute das menschliche Erbgut entziffern. Wir können Menschen vielfach sagen, welche genetischen Defekte sie haben und so weiter. Das erfordert natürlich in einem viel höheren Maße eine ethische Verantwortung als früher. Hinzu kommt, so Höffe, also neben diesem tieferen Eindringen in die Materien des Lebens, ein zweiter Aspekt, dass nämlich, Gott sei Dank können wir sagen, in den letzten 200-300 Jahren unser Anspruch an das, was wir als human empfinden, gestiegen ist. Ja, vergleichen Sie, wie die Menschenrechte vor 200 Jahren in der Französischen Revolution formuliert wurden. Ein Durchbruch natürlich, überhaupt Menschenrechte zu formulieren. Aber heute legen wir die Latte der Menschenrechte Stück für Stück immer höher. Also das, was damals Menschenrechte waren, würde uns heute schon lange nicht mehr ausreichen. Da haben wir eine ganze Menge dazu formuliert, die den Katalog ergänzen und verfeinern. Und es ist auch gut so. Einfach, weil wir spüren, wenn wir Menschen gut miteinander auskommen wollen, müssen wir die Latte da sehr hochlegen. Als Folge, so Höffe, ist klar, dass wir heute in der Wissenschaftsethik vom Begriff der Verantwortung ausgehen müssen. Das ist also der Schlüsselbegriff, der Wissenschaft und Forschung von ethischer Seite her begleitet, die Frage der Verantwortung. Und wenn wir sagen, wir reden hier von Verantwortung, dann geht es immer um die Frage, wofür ist jemand verantwortlich? Also was genau ist die Verantwortung dieses oder jenes Menschen? Was ist hier die Verantwortung des Naturwissenschaftlers, der die Forschung macht? Was ist die Verantwortung dessen, der Gelder dafür bereitstellt? Was ist die Verantwortung der Politik, die die Rahmenrichtlinien festlegt in Gesetzen? Was ist die Verantwortung einer Wissenschaftscommunity und so weiter? Also, was genau ist denn die Verantwortung eines Einzelnen? Und wer hat welche Verantwortung? Das müssen wir genau zuweisen. Es geht heute nicht mehr einfach zu sagen, das darf alles nicht sein oder wir wollen das nicht, was die Forschung macht, sondern wir müssen ganz genau sagen, dieser und jener hat diese Verantwortung. Und das ist natürlich viel mühsamer. Es muss differenziert werden. Man muss das sehr genau beschreiben. Eine zweite Frage, die ich mir stellen möchte mit Ihnen, und wir werden ja dann auch darüber diskutieren, und verstehen Sie also das, was ich Ihnen jetzt sage, auch als Anregung für das nachfolgende Gespräch. Wer ist denn eigentlich der, der die Wissenschaftsmoral festlegt? Zunächst einmal gibt es vielfach Wissenschaftler, die sagen, wir sind doch die Fachleute und wir wollen das selber machen. Davon verstehen doch die anderen überhaupt nichts. Begegnet einem immer wieder auch als Theologen, aber natürlich den Philosophen genauso oder anderen Geisteswissenschaftlern, wenn man in so Kommissionen drin sitzt oder ähnliches, dass manche Naturwissenschaftler sagen, ihr habt doch gar keine Ahnung, worum es geht. Lasst uns mal machen. Aber dürfen wir das? Ist das wirklich nur eine Sache der Naturwissenschaftler, dass die selber festlegen, was ihre Moral ist? Geht das so? Da muss man schon sehr skeptisch sein. Natürlich, in einer ersten Hinsicht kann man sagen, ja, wenn die Naturwissenschaften oder natürlich analog auch wir in den Geisteswissenschaften, auch wir brauchen eine Moral, das ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber stimmt schon auch, also auch ein Geisteswissenschaftler kommt nicht ohne Ethik aus. Dort, wo eine Wissenschaftsgruppe, also die Physiker, die Biologen, die Mediziner, die Genforscher oder wer auch immer, wo die ein Regelwerk sich entwerfen, das die Öffentlichkeit ohnehin in Ordnung findet, da sollen sie auch selber zunächst einmal ihre Verantwortung für eine eigene Ethik wahrnehmen. Also in ihrer Scientific Community, in ihrer Gemeinschaft des Fachs, selber mal Vorschläge machen, welches ethische Reglement geben wir uns. Aber, und das ist jetzt ganz entscheidend, was ist, wenn es einen Streitfall gibt? Wenn also die Öffentlichkeit sagt, das, was die Genforscher wollen oder das, was die Atomphysiker wollen oder wer auch immer, die Nanotechniker und, das wollen wir nicht, das können wir so nicht gutheißen, dann ist natürlich klar, dann können die nicht für sich entscheiden, sondern dann ist das automatisch eine Sache der Gesellschaft und in einer demokratischen Gesellschaft ist das dann vor allem auch Sache der Mandatare in der Politik, die uns vertreten, im Parlament, auch im Europaparlament oder natürlich auch auf Ebene der UNO, werden solche Fragen auch teilweise entschieden und zwar wirklich auch festgelegt im Sinne eines völkerrechtlichen Vertragswerkes. Wir haben eine ganze Menge Konventionen, die Österreich unterschrieben hat, als Mitgliedstaat und wo Österreich sich an internationale ethische Regelwerke bindet. Also das macht Politik stellvertretend für Gesellschaft dort, wo der Streitfall auftritt. Dort, wo eine Wissenschaftsgemeinschaft nicht ihr Regelwerk sich selber so geben kann, dass die Öffentlichkeit sagt, das passt eh so für uns. Ja. Und das ist entscheidend. Die Wissenschaft ist immer eingebunden in Gesellschaft. Das, was sie tut, wird zum Teil finanziert von Gesellschaft. Wir finanzieren das alle mit. Es hat Auswirkungen auf uns und deswegen müssen wir da auch mitreden können. Auch wenn wir vielleicht von den Detailvorgängen der Naturwissenschaft keine Ahnung haben. Und das macht die Sache dann auch nicht leichter, aber da komme ich dann gleich noch drauf, wie das trotzdem gehen kann. Wir nennen das in der Ethik seit 100 Jahren das Prinzip der Subsidiarität. Also das, was die Wissenschaftler für sich gut selber entscheiden können, das sollen sie selbst festlegen. Aber dort, wo es einen Streit gibt, da muss die übergeordnete Ebene, also sprich entweder die nationale oder internationale Politik, dann auch selbst eingreifen und Dinge entscheiden. So. Was hat jetzt die Kirche da zu suchen oder was hat die Theologie da zu suchen? Die Kirche hat natürlich hier heute in einer modernen, säkularen Welt, in einer Demokratie, hier keine Monopolfunktion mehr. Das war vielleicht früher so, dass Kirche vorschreiben konnte, was Naturwissenschaften dürfen oder was sie nicht dürfen. Darüber sind wir hinaus. Das ist Thema der Vergangenheit. Aber das heißt ja nicht, dass Kirche überhaupt nicht mitzureden hat. Ganz im Gegenteil. In unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, zieht der Gesetzgeber, sprich das Parlament, immer auch sogenannte Nichtregierungsorganisationen zu Rate. Weil die Politiker sagen, es ist wertvoll, dass es in unserem Land ganz viele Gruppen, Institutionen, Einrichtungen, Bewegungen gibt, die sich mit bestimmten Anliegen und Themen sehr spezifisch beschäftigen. Und deren Kompetenz, deren Erfahrungswissen wollen wir abrufen. Und das führt dazu, dass in Ethikkommissionen, wie die Gentechnikkommission, in der ich drin sitze, immer auch eine ganze Menge Leute aus den NGOs beinhalten. Und das ist im Gentechnikgesetz etwa in Österreich auch festgelegt, welche NGOs hier vertreten sein müssen. Ja? Der Gesetzgeber sagt, wir wollen die dabei haben, die sollen mitreden dürfen. Stellvertretend für die gesamte Gesellschaft. Und eine solche NGO, die größte, die älteste, ist die Kirche. Ja? In dieser Rolle spielt sie hier mit rein. Und deswegen ist es wichtig, dass hier auch Vertreter der Kirchen drin sind und Vertreter der wissenschaftlichen Theologie. Es ist im Gentechnikgesetz festgelegt, dass die Fakultäten für Theologie in Österreich eine Person in diese Kommission hineinwählen. Ja, das ist also gesichert, genauso wie da ein Philosoph drin sitzt, genauso wie da ein Soziologe drin sitzt, sitzt eben auch ein Theologe drin. Das sind aber nur Ratschläge, auch wenn die Kirchen etwa zu solchen Themen dann Bischöfe etwa noch was verlautbaren, wenn die versuchen, dann auch zu sagen, bevor etwas Gesetz wird, wir haben diese oder jene Meinung. Es sind Ratschläge. Das sind keine Vorschriften. Der Gesetzgeber bleibt in der Verantwortung, selbst zu entscheiden. Ja, diese Entscheidung kann dem Parlament heute keiner abnehmen. So, jetzt versuche ich mit Ihnen ein paar Instrumente der Wissenschafts- und Forschungsethik ein bisschen genauer anschauen. Im Titel war schon das Stichwort der Grenzen mit drin und die Frage der Forschung ohne Grenzen. Und letztlich ist Ethik immer so angelegt, dass sie mit Selbstbegrenzungen arbeitet. Das sind freie Übereinkünfte der Menschen, wo wir sagen, das oder jenes wollen wir nicht tun. Darauf legen wir uns gegenseitig fest, dazu verpflichten wir uns und da hat sich dann aber auch jeder dran zu halten. Ja? Moral setzt Grenzen, damit wir gut zusammenleben können. Das ist der Sinn solcher Grenzziehungen, die sichern ein möglichst gutes Leben für alle beteiligten Mitglieder einer Gesellschaft. Ethische Grenzen sind natürlich, und das ist wichtig zu sehen, zeitbedingt und kulturbedingt. Manche Grenzziehungen im Bereich der Bioethik meinetwegen oder auch der Gentechnik sind in Japan oder China oder in anderen asiatischen Ländern anders als bei uns. Da haben andere Kulturen zu manchem einen anderen Zugang. In Japan zum Beispiel gibt es keine Organexplantationen, ja, und damit natürlich auch keine Organspende. Das verwerfen die von ihrer Kultur, von ihrer Mentalität her, will ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber die sind der Meinung, das geht nicht. Ja. Da gibt es also durchaus kulturelle Unterschiede zwischen einzelnen Weltregionen. Und es gibt natürlich auch zeitbedingtes. Ich habe Ihnen ein Beispiel hier aufgeführt, das Beispiel der Sektion von Leichen. Im Altertum und im Mittelalter hat man so etwas nicht getan. Und erst mit der frühen Neuzeit kommt hier ein Wandel, dass man das Aufschneiden von Leichen zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Forschung, aber natürlich auch, wenn man rauskriegen will, warum ist jemand gestorben, wo man das erlaubt. Da verwandelt sich ein ethischer Standard. Nur eines ist mir sehr wichtig auch zu sagen, wenn wir davon reden, dass das zu unterschiedlichen Zeiten oder in unterschiedlichen Kulturen anders gehandhabt wird, heißt das noch nicht, dass das einfach willkürlich wäre. Ja, dass man sagen, das ist eh alles wurscht, wir können es so machen, wie wir wollen. Das nicht. Sondern die einzelne Zeit, die einzelne Kultur hat sehr wohl immer auch gute Gründe für das, wie sie so eine Frage löst. Also beispielsweise, dass man im Mittelalter gesagt hat, wir wollen Leichen nicht aufschneiden, hatte den guten, den wirklich vernünftigen Grund zu sagen, wir haben Respekt vor diesem Verstorbenen. Und diesen Respekt wollen wir zum Ausdruck bringen, indem, dass wir die Leiche nicht antasten. Das ist natürlich ein hohes Gut, dieser Respekt vor dem Verstorbenen. Der ist uns ja auch heute wichtig, auch wenn wir Leichen aufschneiden, dass das nicht irgendwie geschieht und dass der, der das vielleicht tut, der Pathologe, dass der das nicht respektlos tut, wie wenn er irgendein Stück Brot abschneiden würde oder ein Schnitzel. Ja, so darf es natürlich nicht sein. Also auch wir wollen diesen Respekt haben, wenngleich wir heute sagen, wir können den vielleicht auch sichern, indem wir trotzdem eine Leiche obduzieren oder zu Forschungszwecken aufschneiden, damit etwa Mediziner da etwas lernen können. So, im Folgenden möchte ich mit Ihnen jetzt einige solche Grenzziehungen ein bisschen anschauen, wie das geht und was da eine Rolle spielt. Und unterscheide jetzt oder enge sehr genau ein, dass es um Grenzen der Forschung geht. Ich werde also jetzt weniger über die Grenzen in der Anwendung von Wissen sprechen. Ja, soll man jetzt etwa ein Wissen, das man in der Gentechnik gewonnen hat, auch anwenden, indem man jetzt gentechnisches Saatgut auf die Felder bringt oder so? Das ist nochmal eine eigene Frage. Mir geht es um die Frage der Forschung. Ein erstes, manchmal wird bei bestimmten Punkten, etwa im Bereich Gentechnik, aber auch in anderen Zusammenhängen, wird gesagt, der, der so etwas versucht, der da Forschung betreibt, der spielt Gott. Und dann kommen so Argumente, Gott ist der Herr des Lebens und er allein, der Mensch darf sich nicht zum Schöpfer aufspielen. Ja, gerade auch im christlichen Zusammenhang ein durchaus nicht unbekanntes Argument. Die Frage ist, ist das ein legitimes, ein gültiges Argument, wenn wir über Grenzen von Forschung reden? Gibt es da wirklich Bereiche, in die wir nicht rein dürfen, weil wir sonst zum Schöpfer werden? Ich glaube nicht, und das aus zwei Gründen. Zum einen, wenn Sie das Argument vortragen, dann können Sie das sowieso nur religiösen Menschen vortragen. Wenn Ihnen jemand sagt, naja, ich glaube eh nicht an Gott, dann hat sich das Argument schon erledigt. Da kommt es nicht mehr weiter. Sie müssen aber in einer demokratischen Gesellschaft Argumente finden, die für alle gültig sind. Unabhängig davon, ob Sie glauben oder nicht glauben. Also da haben Sie mit diesem Argument schon mal Schwierigkeiten. Das zweite ist aber auch ein theologisches Argument. Der Mensch kann ja, wenn er denn, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt einen Gott, gar nicht handeln außerhalb jener Möglichkeiten, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Also sein Handeln ist ja immer umfasst vom Handeln Gottes und insofern ist der Mensch nie Schöpfer, kann gar nicht Schöpfer werden, sondern er ist einer, der schöpferisch ist, der kreativ ist, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Also dem Schöpfer sein Gottes können wir gar nichts anhaben. Es gibt eine klassische Formel in der Theologie, die heißt, Gott ist Schöpfer, indem er etwas aus dem Nichts zum Sein bringt. Aus dem Nichts. Das kann kein Wissenschaftler. Der muss immer Materie als Rohstoff verwenden. Auch der Gentechniker braucht erst einmal Materie, um daraus etwas zu machen. Also aus dem Nichts ins Sein bringen können wir Menschen gar nichts. Insofern können wir auch keine Konkurrenz machen zu Gott und zu seinem Schöpfungswirken. Andernfalls aber ist ja in der Bibel schon gesagt, dass der Mensch einen Schöpfungsauftrag hat. Es heißt, macht euch die Erde untertan. Das ist zwar missverstanden worden im Sinn, wir dürfen sie ausbeuten, so ist es nicht gemeint in der Bibel, sondern es ist ein behutsamer Umgang mit der Erde gemeint, aber wir dürfen doch die Erde gestalten. Wir dürfen damit etwas machen. Das soll natürlich dem Guten dienen, ganz klar, aber der Mensch soll kreativ sein im Sinne Gottes. Eine zweite Frage, die sich stellt, ist die Frage der Gelder. Also wenn man jetzt sagt, das Schöpfersein Gottes ist keine gute Begründung für eine Grenzziehung, da gibt es eine Gefahr, nämlich Forschung braucht immer Geld, mit der sie finanziert wird. Wenn Sie öffentliche Gelder haben, dann haben Sie noch eine relative Unabhängigkeit als Wissenschaftler, wirklich etwas rauszubringen, was Sie rausbringen. Aber momentan, vielleicht haben Sie es mitverfolgt, in Deutschland ist die große Diskussion um eine Studie zur Atommüllendlagerung, die 1983 im Auftrag der ersten Regierung Kohl gemacht wurde. Und da hat die damalige Kohl-Regierung den Forschern den Entwurf des Berichts zurückgeschickt und gesagt, das müsst ihr umschreiben. Weil die Forscher hatten nämlich ziemlich negativ über das mögliche Atomlager, Mülllager in Gorleben geschrieben. Und das war der Regierung nicht recht. Und dann hat die mehr oder weniger den Forschern Vorschriften gemacht, was da als Ergebnis rauskommen muss. Nämlich so, dass zumindest möglich ist, theoretisch möglich ist, in Gorleben Atommüll zu lagern. Ja, das kommt jetzt, nach 25 Jahren, raus. Weil irgendeiner das mal genauer sich angeschaut hat, beziehungsweise weil einer der damals Beteiligten jetzt ein schlechtes Gewissen hat und bevor er irgendwann stirbt, sein Gewissen erleichtern möchte. Ja, so ist das rausgekommen. Das heißt, hier wurde massiv manipuliert, obwohl es öffentliche Gelder waren. Die Wissenschaftler haben das mit sich machen lassen. Das ist natürlich gravierend. Noch viel schwieriger wird das Ganze, wenn Sie private Gelder haben. Denken Sie dran, wenn Ihnen ein Pharmakonzern Gelder gibt als Mediziner und Sie sollen ein neues Medikament testen, wie das wirkt. Da sind Sie schon sehr in der Gefahr, dem Pharmakonzern nach dem Mund zu reden. Es kostet Mut, hier zu sagen, egal wer mir das Geld gibt, ich forsche unabhängig und das, was ich rausbringe, das ist dann mein Ergebnis. Wie kann hier Forschungsfreiheit gesichert werden? Da sind wir noch ganz am Anfang und die Mediziner beginnen gerade erst, wirklich auch genauere Regeln auszuarbeiten, damit nicht die Pharmakonzerne oder andere Geldgeber zu viel Einfluss gewinnen auf das, was am Ende dann rauskommt. Also da geht es um Fragen der freien Themenwahl. Sind die überhaupt frei darin, das, was sie forschen, selber zu überlegen? Die freie Suche, mit welchen Methoden sie da etwas machen wollen? Und natürlich die Frage, dass das Ergebnis so ist, wie es ist und nicht so, wie es der Geldgeber haben will. Da verbinden sich sehr viele Detailfragen damit. Ja. Und das sind oft so subtile Dinge, wie hier Geldgeber Einfluss nehmen können. Da stehen wir erst ganz am Anfang, wirklich ein strenges Regelwerk, gerade auch im medizinischen Bereich oder im Bereich der Biotechnologie zu machen. Ja, ich beschleunige ein bisschen, aber es geht jetzt etwas schneller. Eine zweite wichtige Frage, die da eine Rolle spielt, heiligt der Zweck die Mittel? Heiligt er alle Mittel? Eine Frage, die sehr strittig ist, wenn man die Differenz zwischen den angelsächsischen Ländern und dem Kontinent Europa anschaut. In den angelsächsischen Ländern haben sie vorwiegend die Strömung des Utilitarismus vertreten, eine philosophische Strömung, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass der Hauptzweck, um den es geht, das größte Glück der größten Zahl ist, so hat das schon Jeremy Bentham vor über 200 Jahren formuliert. Also, wenn man die meisten Menschen zufriedenstellen kann, dann ist das schon richtig, was man tut. Theoretisch haben sie damit die Möglichkeit, einzelne Menschen zu opfern für das Wohlergehen der Mehrheit. Theoretisch. Ob das praktisch im Utilitarismus immer so gewollt ist, das muss man fairerweise bezweifeln, aber theoretisch geht das. In einer Gerechtigkeitsethik, wie wir es hier im Kontinent Europa machen, geht das nicht. Immanuel Kant hat gesagt, die Menschenwürde hat keinen Preis. Um keinen Preis darf die Menschenwürde verletzt werden. Und das heißt zum Beispiel, wenn Sie einen Menschen völlig verzwecken, dann ist das unter allen Umständen verwerflich, egal ob es der Menschheit dient oder nicht. Also Beispiel, wenn in den Konzentrationslagern Menschen zu Versuchszwecken missbraucht wurden und ausschließlich dazu missbraucht wurden, dann war das eine abscheuliche Tat. Ja, da gibt es gar nichts. Und selbst wenn damit Millionen Menschen die Gesundheit gerettet werden kann und tolle Ergebnisse in der Medizin daraus kommen, aber das darf nicht sein. Man darf nicht einzelne Menschen missbrauchen, nur damit hier für die Mehrheit etwas Gutes rauskommt. Das ist eine Frage, die etwa im Bereich der Embryonenforschung und der Verwendung von Embryonen für die Stammzellgewinnung ein heißes Thema ist. Auch bei uns. Also da haben wir durchaus eine Menge Diskussionsbedarf. Ein dritter Punkt, die Versuchung des Erfolges. Sind Wissenschaftler heute gerade in der Leistungsgesellschaft zum Erfolg verdammt? Es ist schon ein großer Druck, wenn ein Wissenschaftler Millionen Gelder bekommt für ein Forschungsprojekt, dass dann auch ein Erfolg dabei rausspringt. Was aber, wenn sich der nicht einstellen mag? Was macht man dann? Das Gebot der Wahrhaftigkeit würde bedeuten, ich gebe das ehrlich zu. Aber wir haben immer noch nicht eine Verpflichtung darauf, dass auch Misserfolge, in Anführungszeichen gesetzt, publiziert werden. Also wenn der Wissenschaftler bei einem Experiment nichts herausbringt, fällt das unter den Tisch. Das hätte durchaus Bedeutung, dass man so etwas herausbringt und dass man das veröffentlicht. Denn auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis. Dann wissen wenigstens alle, dass sie in der Richtung nicht mehr weiterforschen müssen. Das ist ja ein Fortschritt. Ja? Oder das gibt auch Hinweise unter Umständen für bessere Hypothesen. Ja? Wenn ich weiß, die Hypothese passt nicht, dann komme ich vielleicht leichter auf die richtige. Und schließlich erspart das, wenn man jetzt publizieren würde, was nicht gelungen ist, wo ein Misserfolg war, auch die Wiederholung derselben Experimente. Und das spart eine Menge Geld. Das spart aber unter Umständen auch die Embryonen, wenn es um Embryonenforschung geht, oder auch Tiere, wenn es um Tierversuche geht. Also, wenn man solche negativen Dinge veröffentlichen müsste, würde das ganz viel bringen. Wir fordern das seit vielen Jahren, aber es ist leider immer noch nicht verpflichtend. Die Folgen ist das Wissen immer segensreich. Denken Sie an die Physiker von Dürrenmatt, wo diese Frage ja aufgeworfen wird. Klar, Wissen ist ambivalent, es ist missbrauchbar. Und es wäre manchmal einfacher, etwas nicht zu wissen. Aber ich denke, das werden Sie leicht begreifen, Wissen lässt sich auf Dauer nicht verbieten und der Erkenntnisgewinn, die Forschung lässt sich auf Dauer nicht verbieten. Also der Baum der Erkenntnis, der ja schon im biblischen Schöpfungsbericht angesprochen ist, der lockt einfach. Und insofern geht es, glaube ich, kaum darum, das ist nicht realistisch, dass wir Wissenserkenntnis und Forschung verbieten, sondern wir müssen sie eingrenzen. Wir müssen flankierende Maßnahmen ergreifen, damit wir sie absichern gegen Missbrauch und dass wir Methoden suchen, wie man damit umgeht. Und ich möchte Ihnen kurz zum Schluss da die Standardinstrumente geben, wie wir Forschung begrenzen, wie wir das versuchen. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Folgenabschätzung und Bewertung. Also wir versuchen im ersten Schritt mal zu sagen, was wäre denn, wenn wir dieses oder jenes Wissen herausbekommen, wenn diese oder jene Forschung Erfolg hat. Welche Folgen hat das? Da muss ich natürlich auf alle Folgen schauen, nicht nur vielleicht auf die Folgen, die mir angenehm erscheinen. Ich muss auch schauen, welche Folgen hätte das langfristig. Sehr oft so, dass zwar kurzfristig etwas sehr positive Folgen hat, aber langfristig gefährliche Entwicklungen in Gang setzt. So eine Abschätzung muss man interdisziplinär machen. Da geht es nicht nur darum zu schauen, welche Folgen hat es rein technisch, sondern auch, welche Folgen hat es etwa für eine Gesellschaft, für die Mentalität, für die Kultur dieser Gesellschaft, wenn so etwas zum Normalfall wird und so weiter. Also da müssen Sie sehr genau hinschauen. Und das können natürlich, wenn es um so eine Folgenabschätzung geht, immer nur unabhängige Institute oder Institutionen. Wenn Sie etwa die ethischen Risiken einer gentechnischen Forschung die Gentechniker machen lassen, die haben ja ein Eigeninteresse. Sie müssen also eine unabhängige Institution haben, eine Ethikkommission oder ein unabhängiges Institut, das solche Fragen bearbeitet. Und dann müssen Sie in einem zweiten Schritt eine Folgenbewertung machen. Also sich fragen, wenn jetzt also das und das die Folgen wären, wenn wir hier in diesem Bereich weiterforschen, wie bewerten wir denn das? Was finden wir gut daran, was finden wir weniger gut daran und wie können wir damit umgehen? Das ist nun dieser zweite Schritt, nicht mehr eine Sache eines Fachinstituts allein. Sondern hier braucht es genau den gesellschaftlichen Diskurs, der begleitet wird von wissenschaftlicher Ethik, aber der die Letztentscheidung auf der politischen Ebene hat. Ja, hier müssen die demokratischen Gremien entscheiden. Und im Ergebnis wird dabei in der Regel eine differenzierte Erlaubnis rauskommen. Also man wird nicht sagen können, alles, was mit Gentechnik erforscht wird, ist gut. Man wird aber auch nicht sagen können, alles, was die forschen wollen, ist schlecht. Sondern man wird Forschung in diesen Bereichen bestimmte Bahnen lenken. Ja? Schauen, dass man die Chancen eines solchen Forschungsfeldes wirklich wahrnimmt, aber gleichzeitig auch im Blick hat, ja, wir müssen schon auch vorsichtig damit umgehen. Mein letzter Punkt, das Moratorium. Es kann vorkommen, dass man in so einem Verfahren von ethischer Abschätzung und Bewertung sehr im Zweifel ist. Dass man also sagt, momentan können wir nicht richtig drüber schauen. Und dann gibt es ein Instrument, was man da macht. Nämlich, man ruft ein Moratorium aus. Was heißt das? Ein Moratorium bedeutet, wir verzichten einmal vorläufig auf die Forschung in diesem oder jenem Bereich, aber vorläufig. Wie lange? So lange, bis wir ganz bestimmte Fragen, die wir jetzt auf den Tisch legen und formulieren, geklärt und beantwortet haben. Wenn die Fragen beantwortet sind, dann können wir nämlich entscheiden, was davon wollen wir erlauben und was wollen wir nicht erlauben. Ja, aber bis wir die Fragen geklärt haben, verzichten wir auf die weitere Forschung in diesem Feld. Das heißt also, die Frist bemisst sich nicht in Jahren oder Monaten, dass man sagt, 2 Jahre lang forschen wir da nicht weiter, sondern die bemisst sich darin, bis die Fragen beantwortet sind. Und es kann dann 2 Monate dauern, es kann aber 5 Jahre dauern. Wer ruft so ein Moratorium aus? Es ist im Grunde wie immer in der Wissenschaftsethik, wie ich schon gesagt habe, das kann die Scientific Community eines Fachs tun, es kann aber auch der Staat verordnen. Beides ist möglich. Es hat schon solche Moratorien gegeben, wenig bekannt, aber bereits Mitte der 70er Jahre hat man ein Moratorium zur Erforschung des menschlichen Genoms ausgerufen. Und das war das Moratorium von Asilomar. Das ist ein Ort in Amerika, da war diese Konferenz aller Gentechniker der Welt damals, 3000 Gentechniker, Genforscher, die sich getroffen haben und gesagt haben, dürfen wir eigentlich im menschlichen Genom forschen? Und unter welchen Bedingungen? Und sie waren selber so unsicher, dass sie gesagt haben, wir machen ein Moratorium. Wir verpflichten uns darauf, alle miteinander, weltweit, dass jetzt einmal keiner weiterforscht. Wirklich keiner. Bis wir bestimmte Fragen diskutiert und abgeklärt haben. Und das haben sie getan. Und nach 1,5 Jahren haben sie gesagt, okay, es scheint so, wir kommen wieder zusammen zu einem Kongress und dann schauen wir. Und dann haben sie festgestellt, jawohl, jetzt ist uns in etwa klar, was wir da forschen dürfen und was nicht. Das haben sie dann definiert. Und dann haben sie gesagt, so, ab morgen geht die Forschung weiter. Ja. Also es ist interessant, da haben das die Wissenschaftler ohne die Hilfe von Regierungen durchaus geschafft. Manchmal geht es. Wird nicht immer so sein. Manchmal wird eine Regierung oder ein Parlament sagen müssen, wir verordnen euch das, weil ihr es alleine nicht tut. Das kann beides passieren. Also wiederum ein Subsidiaritätsprinzip. Die Politik greift nur ein, wenn die Wissenschaft es selber nicht schafft. Ich komme zum Schluss. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz das Spannungsfeld ein bisschen abrunden, in dem Forschung heute steht. Forschung steht in vielfältigen Trends unserer modernen Gesellschaft. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Diese Leistungsgesellschaft drängt zum Perfektionismus und natürlich ist Forschung davon auch beeinflusst. Denken Sie etwa daran, wie man in der Gentechnik auch forscht, den Menschen zu verbessern. Also nicht nur Krankheiten zu heilen, sondern vielleicht den intelligenteren Menschen heranzuzüchten und so weiter. Ja, die Versuchung dazu ist sehr groß, so etwas zu tun. Es gibt ein technokratisches Denken, das unheimlich stark ist. Also, was man tun kann, was man erforschen kann, na, das muss man doch auch tun und erforschen und dann umsetzen. Ja, alles, was machbar ist, ist erlaubt. Denken Sie an die grüne Gentechnik. Na, wenn wir das können, wenn wir den Pflanzen da so tolle Gene einpflanzen können, dann muss man das doch machen. Ist doch ganz logisch. Ja? Der Trend ist sehr stark und sehr versuchungsreich. Und schließlich, wir leben in der sogenannten Risikogesellschaft, wie der Soziologe Ulrich Beck gesagt hat, und versuchen, alle Risiken von uns fernzuhalten. Und das ist eine große Versuchung, etwa im Bereich der vorgeburtlichen Diagnostik. Ja, ein Kind sofort zu untersuchen, hat es die Krankheit, hat es jene Krankheit und wenn es die hat, weg damit, denn ein behindertes Kind wollen wir nicht haben. Es gibt da paradoxerweise eine ganz große Schere in der Einstellung der Bevölkerung gegenüber einer Behinderung, die bereits vor der Geburt diagnostiziert wird. Aber eine große Mehrheit in unserer Bevölkerung, die sagt, dann abtreiben. Wenn das Kind einmal geboren ist, sind alle dafür, optimal alles zu tun, dass das behinderte Leben gut gelebt werden kann. Ja, das ist paradox. Also da geht die Schere ganz weit auseinander, wobei man sagen muss, 95% aller behinderten Menschen sind nicht vorgeburtlich behindert, sondern da kommt es im Laufe des Lebens dazu. Ja. Aber da machen wir große Unterschiede. Das ist diese Risikogesellschaft. In diesem Spannungsfeld stehen Forscherinnen und Forscher. Ja, wir führen sie auch alle in Versuchung. Und das heißt, wir müssen auch alle miteinander schauen, wie wir dann mit diesen ethischen Fragen umgehen und zu einer guten Grenzziehung kommen, die dem Leben der Menschen dient. Dankeschön.
Erfahrene Kepler-Salon-Gäste wissen jetzt schon, wie es weitergeht. Das heißt, Sie sind sehr, sehr schnell am Wort mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen zu diesem Thema. Ich habe ein bisschen ins Publikum geschaut und manchmal sehr kritische Blicke entdeckt, wo ich mir gedacht habe, vielleicht kommt da auch ein bisschen ein Widerspruch zu manchem, was wir jetzt gerade gehört haben. Ich wollte im Prinzip nur einmal kurz anschließen an das Letzte, was Sie gesagt haben. Ich fand den Vortrag so erfrischend, auf beide Seiten schauend und die Auflistung ganz zum Schluss doch eher sehr kritisch, sehr fragend, sehr zurückhaltend gegenüber der Forschung. Und jetzt frage ich mich doch, das Zukunft zu gestalten, die Neugier zu haben, Zukunft zu gestalten, ja nicht nur was mit der Risikoabwehr zu tun hat, sondern doch eine kulturelle Errungenschaft von uns ist, da neugierig
Absolut.
Zu bleiben.
Ganz klar. Die letzte Folie war von meiner Seite her gedacht, um Ihnen nochmal bewusst zu machen. Da habe ich natürlich jetzt ganz bewusst auch eher auf die Negativseite geschaut, aber nicht der Forschung, sondern der Gesellschaft. Ja, das sind ja Züge unserer Gesellschaft, unserer Mentalität, und zwar genauer gesagt unserer Industriegesellschaft in der Moderne. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass Forschung ja nicht im luftleeren Raum passiert, sondern immer ganz stark von Gesellschaft auch beeinflusst wird. Ja, wir nehmen Einfluss, wir erwarten von Forschern etwas, gerade auch wenn wir öffentliche Gelder zur Verfügung stellen. Und solche Erwartungen werden ja auch durch Medien zum Teil durchaus transportiert und womöglich manchmal auch gesteigert. Und der Forscher sieht sich in dieses Erwartungsfeld hineingestellt. Und dessen muss er sich bewusst sein, dessen müssen aber auch wir uns bewusst sein, wenn wir über Forschungsethik reden. Denn das heißt ja, da brauchen wir ein gutes Instrumentar, um die Gefahren einer Leistungsgesellschaft, die Gefahren des Perfektionismus, wieder in die Bahn zu bringen. Das heißt ja nicht, dass Leistung etwas Schlechtes ist, sondern das Leistungsprinzip hat ja auch ganz viel Gutes hervorgebracht und auch die anderen beiden, ja, dass wir Risiken zu kalkulieren versuchen, ist etwas Wunderbares, weil dadurch können wir auch ganz viel in unserem Leben vermeiden und uns absichern wirklich. Das ist ganz großartig, ja, wenn Sie vergleichen, wie vielen Gefahren ein Mensch vor 300-400 Jahren ausgesetzt war, denen wir heute Gott sei Dank nicht mehr ausgesetzt sind. Oder wenn es passiert, dann haben wir eine Sturmversicherung oder Hagelversicherung oder was auch immer, die uns wirtschaftlich auffängt. Also das sind ja alles positive Seiten auch einer Risikogesellschaft. Aber sie hat eben auch ihre Negativseiten. Und die muss man eben auch im Blick haben, wenn man jetzt tatsächlich eine ausgewogene und angemessene Forschungsethik macht.
Ich möchte es gerne gleich in die Runde öffnen und darf Sie bitten, jeweils bevor Sie die Frage stellen, auf das Mikrofon zu warten, da alles, was im Kepler-Salon erzählt wird und diskutiert wird, auch im Internet abrufbar ist. Aber das geht nur, wenn Sie auch ins Mikrofon sprechen.
Also Lerch ist mein Name. Dr. Hengstschläger hätte Sie heute nicht hören dürfen. Zwischen den Worten ist es natürlich extrem wissenschaftsfeindlich, wie von allen Theologen. Nicht? Und das Prinzip, auf dem Ihre Rede aufbaut, ist die: christliche Werte, Verantwortung, Ethik, und diese drei können Sie überhaupt nicht definieren. Sie stehen sofort an. Wenn es um Verantwortung geht, wer übernimmt die Verantwortung? Und die Forschung geht absolut weiter. Mit Hengstschläger, der unlängst hier gesprochen hat, sie geht absolut weiter in der Stammzellenforschung ganz gewaltig und in der Embryonalforschung ganz gewaltig, und man weicht schon aus durch diese Forschung auf Hautzellen, wo man den Stammzellen bekommen kann. Aber die Kirche, die hat sich selber immer herausgenommen. Sie haben gesprochen von der großen Gruppe der Menschen, der Staat, die Verantwortung. Die Kirche hat sich immer durch das Konkordat schon selber herausgenommen aus dieser großen Verantwortung. Sie sprechen als Rektor der Privatuniversität. Privat, warum privat? Sie haben sich herausgenommen vom Staat. Sie wollen sich nichts reinreden lassen, aber reinreden wollen sie bei der Ethik, bei den christlichen Werten und so weiter und so weiter. Und das funktioniert überhaupt nicht. Sie sind drin in Kommissionen, aber sie bringen nichts zustande. Es geht absolut weiter. Und es wird für den Einzelnen auch geforscht, für die Menge und auch für den Einzelnen. Wenn eine Mutter ihr Kind, das im Embryostadium eben Defekte hat, nicht haben will, soll der Papst entscheiden, der gerade im Brno ist. Oder sie oder wer? Das sind all die Fragen, auf die Sie überhaupt keine Antwort haben, nur allgemein. Ich möchte verweisen auf einen Artikel, den Sie geschrieben haben über die Bären in Österreich. Sie sollen wieder angesiedelt werden. Da springen sie hin und her von Natur zu Gott, zu Achim Noah und was er mitgenommen hat. Und es ist, waren immer schon da, aber sie sind ein Distanzheld, sondergleich. Das ist mein Vortrag, mein Beitrag dazu.
Ich weiß nicht, ob das so in der Allgemeinheit mir gerecht wird, aber das lassen wir mal dahingestellt. Sie haben vorhin die Stammzellenforschung angesprochen. Man muss natürlich jetzt einmal genau unterscheiden. Bei den Stammzellen gibt es embryonale Stammzellen, gibt es aber auch nicht embryonale Stammzellen. In Österreich wird bisher mit den letzteren gearbeitet. Wir haben damit sehr gute Erfolge erzielen können, diejenigen, die damit arbeiten. Mittlerweile ist man so weit, dass man mit den sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen arbeitet. Das sind Zellen, die reprogrammiert werden aus sogenannten adulten Stammzellen, wo man also gar keine Embryonen braucht. Das heißt mit anderen Worten, die Zukunft der Stammzellforschung liegt gar nicht in den Embryonen, sondern die liegt wo ganz anders. Und da kann man sagen, da war vielleicht die Grenzziehung, die etwa von den Kirchen eingebracht wurde, aber auch von vielen anderen, zu sagen, wir wollen sehr wohl eine starke Förderung der Forschung der adulten Stammzellen, wir wollen aber nicht die Forschung an den embryonalen Stammzellen, war vielleicht sogar ein Vorteil. Ja, also eine Grenzziehung ist nicht immer nur was Negatives, sondern man kann sich ja dann mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, auch auf was anderes konzentrieren. Und womöglich erweist sich, dass das andere sogar einen Vorsprung bietet. Und momentan zeichnet sich das so ab, das war nicht von Anfang an so vorhersehbar, muss man ehrlicherweise sagen. Es war auch nicht das Motiv, weswegen ich und andere in der Kommission gesagt haben, wir wollen keine embryonale Stammzellforschung in Österreich. Das Motiv war nicht zu sagen, das andere bringt uns weiter, weil das konnte man damals noch nicht absehen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo es zu entscheiden war, noch offen. Wir haben das wirklich aus ethischen Gründen getan, aber wie gesagt, wir haben Grenzen gezogen, ohne zu sagen, man will die Stammzellforschung überhaupt nicht haben. Das wäre ja auch unsinnig. Das wäre völliger Blödsinn. Sondern es ging darum zu sagen, in welchen Bereichen, zu welchen Bedingungen wollen wir sie haben. Und das wurde dann in Österreich auch so umgesetzt. Und wenn Sie jetzt schauen, wo österreichische Institute die Stammzellforschung machen, stehen, da können wir sehr wohl in der Welt mithalten. Da haben wir überhaupt keine Probleme.
Ja. Ich denke mir, es gibt ja ein gewachsenes Misstrauen der wissenschaftlichen Öffentlichkeit gegenüber der Kirche. Und das ist historisch gewachsen aufgrund von Geschichten um Galilei, um Darwin, immer wieder. Das ist ja keine Frage und vielleicht kommen wir auf das auch noch zu sprechen. Aber ich denke mir, dass es doch interessant wäre zu fragen, wen sieht jetzt der Staat als gesellschaftliches Abbild und beruft in so eine Gentechnikkommission, in der Sie auch drinnen sitzen. Sie haben vorher von NGOs ganz allgemein gesprochen. Wer sitzt jetzt wirklich in so einer Kommission drinnen und was repräsentiert diese Zusammensetzung aus Ihrer Warte?
Also ich könnte jetzt Ihnen nicht genau alle 30 Mitglieder aufzählen, die etwa in der Gentechnikkommission drin sitzen. Es ist aber, wenn man es mal ganz vereinfacht sagen will, so, Wir sind Vertreter aller für die Fragen der Gentechnik relevanten Naturwissenschaften und aller für die Gentechnik relevanten Geisteswissenschaften drin. Das heißt unter anderem auch ein Soziologe, ein Philosoph und ich eben als Theologe. Das ist also mal die Gruppe der Wissenschaftler, die da drin sitzen. Dann kommt die Gruppe der NGOs. Dazu gehören etwa auch die Sozialpartner, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften. Die sitzen da auch mit drin. Finde ich auch richtig, weil es auch um deren Belange geht, wenn hier etwa ein Unternehmen solche Forschung betreibt. Es geht hier um wirtschaftliche und soziale Fragen genauso, die mit betroffen sind. Es sitzt auch jemand drin etwa von den Landwirten, also vom Bauernverband, weil es natürlich gerade bei der grünen Gentechnik auch um deren Fragen geht. So, und dann sitzen eben Vertreter der Kirche drin und etwa auch NGOs wie Global 2000 oder solche Organisationen. Ja. Das heißt, man hat hier durchaus eine große Pluralität dieser Organisationen, die irgendwo in diesem Land gesellschaftlich eine Rolle spielen und in der einen oder anderen Weise mit dem Thema Gentechnik zu tun haben. Also es ist eine sehr breite Sache. Wenn Sie es ganz genau interessiert, wie das also ausschaut, dann können Sie das im Gentechnikgesetz nachlesen, das können Sie im Internet aufrufen und da gibt es einen eigenen Paragraphen, wo genau drin steht, wer in diese Gentechnikkommission hineingehört. Und das sind also alle Einrichtungen und Institutionen und wissenschaftlichen Fachgebiete aufgezählt.
Ich würde zwar jetzt brennend interessieren, wie so eine Kommission zu einer Entscheidung kommt, aber es gibt auch schon Wortmeldungen wieder aus dem Publikum.
Es schließt eher auch da in einer gewissen Weise an. Letztes Jahr gab es eine Zeitungsmeldung bezüglich Gentechnik in England. Eine der Fragen, die geklärt werden sollten, war, ob man menschliches Erbgut in ein Tier, tierische Eizelle verpflanzen darf. Das wurde aber nicht von einer Ethikkommission bewertet, sondern von der gesamten Gesellschaft dort, also von der Bevölkerung von England. Warum wird das hier nicht so gemacht? Also trauen wir uns weniger zu als Bürger? Also, oder glauben wir, wir können das nicht entscheiden? Warum glauben die in England sehr wohl, dass sie es entscheiden dürfen und dass sie es vor allen Dingen alle gefragt, dass alle gefragt werden müssen, die gesamte Bevölkerung?
Muss ich es ein bisschen präzisieren. Es war nicht so, dass die Bevölkerung entschieden hat, sondern sie war eingeladen mitzudiskutieren und die Kommission, die Ethikkommission, die in England für diese Fragen verantwortlich ist, hat das, was von der Bevölkerung an Beiträgen kam, für ihre Entscheidungsfindung herangezogen und auch dokumentiert für die Politik. Aber die Entscheidung hat auch in England das Parlament getroffen. Also das wäre genau wie in Österreich auch. Das ist auch richtig so. Ja? So eine Entscheidung, Sie könnten höchstens eine Volksabstimmung machen, wobei ich sehr davon abraten würde, in solchen heiklen und schwierigen ethischen Fragen eine Volksabstimmung zu machen. Ja? Trotzdem stimme ich Ihnen sehr zu, dass natürlich England da einen Schritt weiter ist als Österreich, indem sie tatsächlich in einem viel größeren Maß Öffentlichkeit einbeziehen. Das hat was damit zu tun, dass in England ohnehin das demokratische Bewusstsein ja viel längere Tradition hat. Ja, das geht ja ins Mittelalter zurück, wo die schon sehr stark demokratische Elemente in ihrer Staatsverfassung hatten und wo die mitgeredet haben. Und das spiegelt sich eben heute dann in solchen Prozessen auch wieder. In Österreich ist es besonders krass, muss ich schon sagen, dass das noch nicht der Fall ist. Also wenn man das auch vergleicht im deutschsprachigen Raum mit Deutschland oder mit der Schweiz, dort ist die öffentliche Diskussion über solche Themen viel intensiver und durchaus auch auf hohem Niveau. Ja? Also nicht so, dass das nur Stammtischparolen wären, sondern da wird sehr wohl differenziert diskutiert mit guten Argumenten, pro und contra. Sehr kontrovers, aber so soll es ja sein. Da sind wir in Österreich wirklich noch ein ganzes Stück hinten dran. Ja, wer könnte so etwas initiieren? Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Zum einen glaube ich, wären bei so etwas ganz stark Medien angefragt. Das ist ein wichtiger Partner, weil ohne die Medien können Sie so eine Diskussion in der Öffentlichkeit wirklich nicht führen. Da müssen ganzseitige Artikel zu bestimmten Fragen kommen, vom einen, vom anderen und so weiter. Ja. Denn man muss ja auch wirklich solide Informationen haben, damit man dann mitreden kann. Also das ist einmal ein wesentlicher Partner, den Sie dafür brauchen. Dann wäre es womöglich schon so eine Kommission wie die Gentechnikkommission oder auch die Ethikkommission im Kanzleramt, die zweite ethische Kommission, die die Regierung hat. Diese beiden könnten natürlich sowas initiieren, dafür bräuchten sie allerdings sehr viel Geld. Weil wir als einzelne Mitglieder können das nicht in Gang bringen, sondern da müsste dann mit riesigen Kampagnen und auch mit entsprechender Infrastruktur, mit entsprechendem Personal vom Gesundheitsministerium aus oder von der Regierung aus etwas in die Wege geleitet werden. Scheint mir momentan weder von oben gewollt, noch wirklich auch von der Öffentlichkeit gutiert zu sein, dass sowas kommt. Also mir scheint, dass da von beiden Seiten noch was fehlt. Aber um es abzuschließen, ideal wäre das natürlich schon und sehr wünschenswert. Und wenn wir heute Abend hier diskutieren, ist es ja zumindest einmal auch ein kleiner Beitrag, um in dieser Richtung weiterzukommen.
Danke für das Stichwort. Ich möchte den Kepler-Salon nicht überbewerten, aber allein wie Sie in dem Vortrag gesagt haben, es gibt immer noch die Argumentation der Wissenschaft, die sagen, davon versteht ihr nichts. Mhm. Genau dagegen agiert der Kepler-Salon, der sagt, man kann es nur schlecht erklären, aber es gibt eigentlich kaum etwas, was nicht so präsentiert werden kann, nicht so erklärt werden kann, dass man es zumindest in Ansätzen, nicht in den Details, aber zumindest in den Gedankengängen und Ansätzen verstehen kann. Wenn Sie jetzt, ja, bitte.
Dankeschön. Mein Name ist Hochwimmer. Ich möchte doch die Kirche, also die katholische Kirche, ein bisschen verteidigen bei der Frage, ob sie grundsätzlich die Forschung eher negativ sieht. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen. Ich kann nichts dazu sagen, was in der Medizin passiert in der Frage. Davon verstehe ich nichts. Ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Elektroingenieur und Amateurastronom. Und hier muss ich sagen, hat die Kirche, die Kirchenführung, ich meine damit den Papst, schon sehr deutlich gezeigt, ich meine, was mit Galilei passiert ist, das wissen wir alle, aber jetzt hat die Kirche, meine ich, eine völlig andere Einstellung. Im Jahre 1981 gab es in Rom eine Arbeitstagung von prominenten Physikern und Astronomen. Eingeladen dazu haben die Jesuiten des Vatikan, die ja selbst astronomische Forschungen betreiben. Am Ende der Arbeitstagung gab es eine Audienz beim Papst und der Papst hat mit Interesse sich von diesen Arbeiten erzählen lassen. Und es wurde ihm auch gesagt, dass natürlich heute als Amateurastronomen bin ich natürlich weit nicht so weit, in der Lage sind, sehr weit in die Vergangenheit zu schauen. Das heißt, wir können heute das Werden des Kosmos schon über weite Strecken, angeblich bis zu einer Milliarde Jahre zurück, uns sichtbar machen. Das heißt, wir können, um das also ganz log auszudrücken, dem Herrgott auf die Finger schauen, ob er das gescheit gemacht hat. Und der Papst, der das alles geschrieben hat, dass ein sehr bekannter Astronom diesen Bericht, hat sich das alles interessant angehört und die Physiker bekräftigt, jawohl, man soll hier nur weiterforschen, weil er sicher ist, dass selbst Forscher, die den Herrgott außer Kraft setzen wollen, niemals dies erreichen werden.
Könnten wir das Mikrofon da vorne haben, bitte? Können wir es da vorne haben?
Ihr Ich habe nur eine Frage. Erstens muss ich mal eins dazu sagen, also diese Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Und zwar auch deshalb gut gefallen, weil ich der Meinung bin und jetzt eigentlich überzeugt davon bin, dass man die Wissenschaft auch ein bisschen Grenzen setzt, oder der Wissenschaft ein bisschen Grenzen setzen kann, weil ich mir denke, also ich persönlich halt war immer so ein bisschen der Meinung, und es wird wahrscheinlich auch der Fall sein, dass der eine oder andere schon etwas ausufert, als je möglich ist. Das ist das eine. Das andere, was aber natürlich letztendlich für mich interessant ist, Sie haben vorhin die NGOs erwähnt, beziehungsweise diese Kommission oder die Zusammensetzung der Kommission. Jetzt bin ich überzeugt davon, dass ein Unzahl von der Personen oder von dem Personenkreis, der hier drinnen sitzt, wenn der in diese Kommission säße, wäre wahrscheinlich genauso überfordert als mancher Gewerkschafter meinetwegen oder Landwirt oder so. Ich würde es jetzt nicht negativ darstellen, sondern ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass die überfordert sind mit der Thematik, jedwede Thematik, sagen wir mal so, die auf sie zukommt, eben so zu entscheiden, dass möglicherweise die richtige Entscheidung gefällt wird. Was oder wer hilft denen, dass sie auch dann wirklich die richtige Entscheidung treffen?
Und ich hänge dann noch eine Frage dran. Was liegt dann eigentlich am Tisch von dieser Kommission?
Ja, auf dem Tisch liegen ganz konkrete Fragen, entweder der Gesetzgebung, dass man sagt, man möchte zu diesem oder jenem Thema, meinetwegen zur grünen Gentechnik, ein neues Gesetz machen oder zur Embryonenforschung ein neues Gesetz machen. Ja. Dann werden wir eingeladen, hier zu bestimmten Punkten einfach zu diskutieren und Stellung zu beziehen. Es kommt durchaus vor, dass zwei Meinungen am Ende gegeneinander stehen und dass die Kommission jetzt sagt, wir können hier keine Mehrheitsentscheidung treffen, sondern es gibt eine Gruppe, die sagt so aus den und den Gründen und eine Gruppe, die sagt so aus den und den Gründen. Dann wird auch das dem Parlament und der Regierung so vorgelegt. Ja? Also wir als Kommission müssen nicht die Entscheidung treffen und wir müssen auch nicht alle einer Meinung sein. Das muss die Politik tun. Die Politik muss dann irgendwo letztlich die Entscheidung fällen und dann fällt es halt mit einer Mehrheit im entweder Ministerrat oder im Parlament, je nachdem, um was es geht. Aber wir können durchaus auch verschiedene Voten da hineinspeisen. Das ist immer möglich. Hauptsache, wir bringen gute Argumente. Ja? Unsere Stärke sind die Argumente und nicht das Ergebnis. Das ist ganz klar. Denn der Politiker wird uns nur folgen, wenn wir ihm gute Argumente liefern.
Und worauf stützen sich jetzt diese Argumente?
Und genau, diese Argumente stützen sich genau auf das, was ich vorher gesagt habe, nämlich diese Folgenabschätzung und Folgenbewertung. Ja? Das sind im Grunde genau die zwei Schritte, die man da geht, dass man sich einmal die Szenarien einer bestimmten Möglichkeit durchspielt und sagt, was wäre denn, wenn wir das jetzt erlauben? Oder was wäre, wenn wir es nicht erlauben? Was hat das für positive Folgen? Was hat das für negative Folgen? Und wie bewerten wir diese? Letztlich ist das ein Instrumentar, mit dem Sie jeden Tag handeln. Und mit dem Sie auch die großen Entscheidungen Ihres Lebens treffen. Ich mache jetzt mal ein simples Beispiel. Jemand möchte heiraten und hat also hier eine konkrete Person im Auge, wo er sagt, soll ich die jetzt heiraten oder den jetzt heiraten? Ja? Dann spielen Sie auch die schätzen Sie mal die Folgen ab. Sie berechnen können Sie es nicht, also mit Sicherheit wissen Sie nicht, was da rauskommt. Aber Sie versuchen mal, sich das vorzustellen. Wie wird das wohl laufen? Ja? Kann das gut gehen? Und wenn Sie die Folgen in etwa abgeschätzt haben, wenn Sie wissen, naja, an den und den Punkten werden wir gut miteinander auskommen und da wird es vielleicht ein wenig Schwierigkeiten geben, dann überlegen Sie sich, wie bewerte ich das jetzt? Ja? Komme ich da zu dem Ergebnis, aufs Ganze gesehen, mache ich das? Oder aufs Ganze gesehen, lasse ich lieber die Finger davon? Ja? Ist im Grunde etwas, was wir jeden Tag tun. Und genau so machen wir das im Grunde mit konkreten Fragen in der Forschung und in der Anwendung von Forschung im Bereich Gentechnik jetzt. Um noch einmal auf Ihre Frage einzugehen, wie weit können da Laien drüber entscheiden. Ich würde den Laien gar nicht so unterschätzen, sondern würde sagen, sehr wohl können da auch Nichtfachleute mitentscheiden, wenn ihnen die Sachen von den Fachleuten gut erklärt werden. In Baden-Württemberg gab es vor Jahren einmal eine Initiative, da haben die was sehr Interessantes ausprobiert, gerade im Blick auf Gentechnik. Und zwar haben sie sogenannte Roundtables gemacht. Das hieß folgendes, die sind in eine Ortschaft gegangen und haben sich dort versucht, etwa 15 bis 20 Menschen aus der Bevölkerung zu holen. Und haben gesagt, sind Sie bereit, eine Woche lang sich an einen runden Tisch zu setzen und mit uns über Gentechnik zu diskutieren? Und das waren Jugendliche und Pensionisten. Das waren Männer, das waren Frauen, das waren Berufstätige aller möglichen Berufe, das waren Studierte und einfache Arbeiter und Handwerker. Also ganz egal, quer durch die Gesellschaft durch, haben sie sich Leute geholt, 15 Leute an einen Tisch gesetzt. Dann haben sie ein paar Fachleute dazu geholt, die denen gesagt haben, worum geht's denn eigentlich? Ja, also die mussten denen dann halt erklären, was ist embryonale Stammzelle und was will man da erforschen und so weiter. Und haben das also denen erklärt. So. Und dann haben diese 15 Leute mit zwei professionellen Moderatoren das Ganze diskutiert. Und am Ende der Woche mussten die der Regierung von Baden-Württemberg eine Empfehlung geben. Und das hat die Regierung, die Landesregierung dort, ganz ernst genommen. Ja, hat es wirklich sehr. Und das waren. Das können Sie heute noch nachlesen, das ist auf den Seiten der Landesregierung auch veröffentlicht. Das waren hochqualifizierte Aussagen von einfachen Menschen quer durch die Gesellschaft. Also das Entscheidende ist, wie man die Menschen damit konfrontiert und wie man sie auch ernst nimmt und wie die sich natürlich auch untereinander ernst nehmen. Das ist natürlich sehr entscheidend, dass die Gesprächskultur in so einer Gruppe, die muss natürlich passen. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ja, ich denke, 10 Jahre ist es her, so in etwa. Ende der 90er oder vielleicht war es auch schon 2000, 2001, also so, aber so in etwa. Ja, und zwar, das war schlichtweg eine Finanzfrage. Das war dann irgend so eine Sparmaßnahme der Regierung, war irgendwann dann Regierungswechsel und dann kam so diese Zeit, wo die Landesregierung, also insgesamt war der Trend zu sagen, wir wollen aufs Nulldefizit runterkommen. Und das Institut, da gab es ein Institut für Technikfolgenabschätzung, das war ein Landesinstitut der Landesregierung. Das hat diese ganzen Sachen organisiert und durchgeführt. Deswegen sage ich, wenn wir das wollen, wenn die Politik das will, braucht sie Geld dafür. Weil, wer soll das organisieren? Ja, da brauchen es Fachleute. Und dieses Institut mit 25 Mitarbeitern wurde dann eingespart. Ist aufgelöst worden, ja. Rein aus finanziellen Gründen. Ich fand es bitter. Aber so läuft es halt.
Eine Menge Wortmeldungen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
5.
Aber die Dame wartet schon so lange.
Sie haben hier ein sehr interessantes Beispiel angeführt, aber das beantwortet für mich noch in keiner Weise die Frage, woraus schöpft Ihre Kommission das Wissen, hier wirklich kompetente Entscheidungen zu treffen? Mhm. Mir kommt das irgendwie so vor wie bei einer Gerichtsverhandlung, wo dann die Schöffen extra beraten werden müssen, man hat zig Fehlurteile, das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, weil man weiß, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin da äußerst skeptisch, obwohl ich nicht allein einer Wissenschaftsgläubigkeit das Wort reden möchte. Der sogenannte gesunde Hausverstand, den möchte ich da gar nicht ausklammern. Aber hier braucht es doch eine starke Kompetenz.
Ja.
Wie erlangen Sie die, dass Sie wirklich kompetent entscheiden können?
Man muss jetzt hier unterscheiden. In dieser Kommission sitzen ungefähr zur Hälfte Wissenschaftler und zur Hälfte Nichtwissenschaftler aus den verschiedenen NGOs und so weiter.
Ja. Auch hier sind wir zum Beispiel auch als Wissenschaftler.
Ich bin Wissenschaftler da drin. Und das heißt natürlich auch, ich habe einen wissenschaftlichen Anspruch, den ich mir stelle und der mir gestellt wird auch. Das heißt, ich muss natürlich das, was mir die Mediziner, die Biologen dort präsentieren, was sie machen wollen, ich muss das sehr wohl verstehen können. Ja. Und das
können Sie warten,
ist ein hoher Anspruch, aber den stelle ich mir. Und ich mache durchaus auch die Erfahrung, dass die Kollegen aus der Biologie oder der Medizin das sehr wohl schätzen und auch würdigen, dass ich da Bescheid weiß. Ja. Das muss natürlich sein. Wenn ich bei etwas noch nicht genügend weiß, dann frage ich die natürlich so lange, bis ich genügend weiß. Ja. Also das ist natürlich auch klar. Das ist auch möglich, so wie die umgekehrt auch vielleicht mich fragen, wie bestimmte ethische Argumentationen funktionieren. Meine spezifische Kompetenz ist die Ethik. Und das heißt, ich kenne bestimmte Argumentationsstrukturen, wie man ethische Entscheidungen und Begründungen herbeiführt. Ja, da bin ich wieder der Fachmann. Da kann ich womöglich dem Gentechniker oder dem Mediziner sagen, Moment einmal, diese Argumentation ist noch nicht sauber, die du da aufmachst, nämlich von deiner naturwissenschaftlichen Tatsache her zur Frage, dürfen wir das und sollen wir das? Ne? Da muss ich ja auch eine saubere Argumentationsstruktur aufbauen. Da bin ich wieder der Fachmann, auf so etwas zu schauen, aber da bin ich auch nicht der Einzige, weil der Philosoph das zum Beispiel ja auch tut.
Entschuldigen Sie, das klingt etwas manipulativ. Wenn Sie sagen, Sie haben bestimmte Strukturen, nach denen Sie Ihre Argumentschiene fahren, dann schaut das ja schon nach einer ganz gezielten Linie aus, in welche Richtung Sie die Entscheidung herbeiführen
möchten. Gar nicht. Sondern es geht darum, dass Argumentationen konsistent sein müssen. Es geht überhaupt nicht darum, dass man nicht zu verschiedenen Ergebnissen kommen kann. Kann man. In der Ethik können Sie immer zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Wir können nie diese Eindeutigkeit in ethischen Fragen erreichen, die der Naturwissenschaftler in der Feststellung von Tatsachen erreicht. Das geht nicht. Wohl aber müssen Argumentationen stringent sein. Philosophisch, theologisch stringent. Und darauf habe ich zu achten. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, alle müssen meiner Argumentation folgen. Sondern das heißt nur, ich klopfe die verschiedenen Argumentationen hier auf bestimmte Punkte ab. Ne? Und ich habe vielfach Respekt auch vor anderen Positionen als der, die ich vertrete. Also es ist nicht so, dass ich da mit denen im Clinch liege oder dass wir da ständigen Krieg hätten in der Kommission. Überhaupt nicht.
Ja? Vielleicht finden wir ja nachher nochmal die Zeit, das anhand eines Beispiels auch anschaulicher zu machen. Was wird da überhaupt behandelt? Aber wer weiß, vielleicht sind noch ganz andere Fragen im Raum, die wir sonst komplett ausklammern würden.
Zu dieser Entscheidungsfähigkeit in dieser Kommission. Wir haben letztes Mal ein ganz interessantes, typisch österreichisches Entscheidungsmodell bei der Embryonenforschung gehört, bei dem Vortrag über die Embryonenforschung vom Professor Tierschläger war das, ja. Und da kam ein ganz merkwürdiges Ergebnis zutage. Embryonenforschung in Österreich ist verboten. Aber Embryonen, die aus dem Ausland kommen, dürfen sehr wohl in Österreich der Forschung zugeführt werden. Also so viel zu der Fähigkeit einer Kommission, etwas zu entscheiden oder nicht zu entscheiden. Sehr abstrakt. Ich will aber die Diskussion jetzt ein bisschen weg von den Embryonen bringen und von der Ethik oder auf die Ethik vielleicht etwas mehr noch eingehen. Die grüne Ethik, Forschung und das, was in der Biologie passiert, zum Beispiel Saatgut, die großen Konzerne wie Monsanto zum Beispiel, die ganze Urwelt roden lassen, um in Südamerika zum Beispiel Sojabohnen anzubauen oder in Mexiko Mais und diese Ergebnisse dann der Treibstoffindustrie zuzuführen, weil gerade da momentan viel Geld zu verdienen ist. Ich will also darauf hinweisen, Forschung unterliegt den Interessen der Wirtschaft. Wirtschaft bedeutet Geld machen. Wo bleibt da die Ethik?
Ja, auf diese Frage kann ich nur antworten. Wir haben ja in Europa, was die grüne Gentechnik angeht, relativ ein strenges Reglement im Vergleich etwa zu Lateinamerika oder auch zu Nordamerika. Das heißt, bei uns wären viele von den Dingen, die momentan etwa in Südamerika passieren, und ich war selbst schon in Argentinien und Paraguay gewesen und habe gesehen, was dort geschieht in diesem Bereich. Es ist verheerend, da haben Sie vollkommen recht. Das wäre so bei uns nicht möglich. Nur wir haben natürlich nicht die Macht, jetzt als EU oder als einzelnes Land hier in die Hoheit der anderen einzugreifen. Wir können da nur werben, wir können versuchen zu überzeugen, dass man damit vorsichtiger umgeht. Aber das ist natürlich ein mühsamer und steiniger Weg und wird auch nicht immer zum Erfolg führen. Also Sie haben natürlich recht, dass in vielen Fällen das Geld hier bestimmt, und das habe ich auch in meinem Vortrag angesprochen. Das ist eines der großen Probleme. Man kann hier immer nur schauen, dass man das wirklich in die Grenzen weist, damit eben nicht die wirtschaftlichen Interessen, sondern tatsächlich das öffentliche Interesse, das Gemeinwohl aller, letztlich die Oberhand behält. Vorher das Beispiel mit, was Professor Hengstschläger genannt hat, dass also der Import von Zellen, von Stammzellen, die aus Embryonen gewonnen worden, möglich ist. Da möchte ich schon noch was dazu sagen. Da bin ich mit ihm überhaupt nicht einer Meinung. Und da haben wir auch schon öffentlich auf verschiedenen Podien darüber diskutiert, miteinander, wo wir beide zusammen saßen. Ich halte das nicht ganz fair, wie er das darstellt, und nicht ganz angemessen. Denn es ist richtig, Österreich und auch Deutschland und andere Länder haben ein Verbot, Embryonen zu zerstören, um Stammzellen daraus zu gewinnen. Das ist bei uns verboten, weil wir überzeugt sind, der Embryo ist schon ein menschliches Individuum und das wollen wir nicht zerstören. So, dass wir den Import von solchen Zellen, die aus Embryonen gewonnen wurden, dennoch erlauben, in Anführungszeichen, liegt einfach daran, wie Staaten miteinander umgehen im Bereich des Rechts. Ja? Nämlich im Regelfall gilt im Recht das Tatortprinzip. Also, wenn Sie in Österreich etwas tun, was in Österreich verboten wird, dann werden Sie bestraft, dann werden Sie zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn Sie dasselbe in einem Land tun, in dem es erlaubt ist, dann werden Sie auch dann nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn Sie nach Österreich zurückkommen. Das gilt fast in allen Dingen, fast. Mit einer Ausnahme, aber das ist eine ganz seltene Ausnahme, die wir machen, nämlich beim Sextourismus, wo es um Kinder geht. Da haben wir mittlerweile Gesetze in den meisten Industrieländern, wo wir sagen, wenn ein Österreicher in Thailand Kinder missbraucht, dann wird er auch in Österreich dafür bestraft, selbst wenn Thailand ihn straflos davon kommen lässt. Ja? Weil dem Problem wird man anders nicht Herr. Ja? Da machen wir das. Das macht man aber ganz selten. Der Normalfall ist, wenn etwas in Thailand nicht bestraft wird, dann wirst du auch nicht belangt, wenn du nach Österreich zurückkommst oder wenn irgendetwas importiert wird nach Österreich, was in Thailand zwar strafbar war, was aber als Importprodukt in Österreich gar nicht verboten ist. Ja? Die Stammzelle als solche ist ja nichts Verwerfliches, sondern die Art, wie sie gewonnen wurde, das Zerstören des Embryos. Ja? Das passiert aber nicht in Österreich. Und das ist natürlich jetzt schon eine Frage, soll man jetzt hergehen und das, was im Ausland getan wird und dort legal getan wird, verbieten. Da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ist ein Spagat, ja, der mag wehtun und der mag schwierig sein, Aber wir machen ihn nicht nur in der Forschung, sondern wir machen ihn in ganz, ganz vielen Fällen, wo Gesetze im einen Land so sind und im anderen Land anders.
Atomstromimport.
Ja, freilich. Also ein Beispiel, natürlich. Klar.
Bitte.
Ich bin zu dieser Geschichte, also mir persönlich kommt es ein bisschen falsch vor. Wenn etwas falsch ist für einen, dann sollte man das auch allgemein als falsch ansehen. Also wenn wir uns entscheiden, wir wollen das nicht in dieser Form, dass eben ein Embryo getötet wird, dann müsste es auch so weit sein, dass der Forscher in Österreich, der sich auch dazu verpflichtet, dementsprechend auch handelt. Aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus oder eine ganz andere Frage stellen, und zwar, wie sehr sind wir abhängig von dem Vorsprung der Forschung? Also wie sehr sind wir abhängig in unseren Entscheidungen, was wir billigen und was nicht, wenn wir nicht den Anschluss verlieren möchten? Also wenn wir als Land, also wenn Österreich bestimmte Forschungsergebnisse liefern möchte, muss es bestimmte Dinge tun. Und wo setzt man da die Grenze an? Oder sagt man dann einfach so, nein, wir wollen das nicht? Einfach weil es gegen unsere eigene Ethik spricht. Mhm. Oder wird es dann einfach breiter gefächert oder man sagt, dann muss ich das aber eingehen oder akzeptieren?
Das ist immer eine Frage, die man kann das schwer einschätzen, wie abhängig wir da sind. Ich würde immer noch sagen, wenn ich jetzt mal so den deutschsprachigen Raum vergleiche oder wenn ich auch England vergleiche, also Länder, wo ich ein bisschen Einblick auch habe, in deren Ethikkommissionen und Ethikgesetzgebung, dann würde ich sagen, Österreich ist immer noch vergleichsweise wenig abhängig, weil wir in den sensiblen Bereichen häufig gar keine großen Konzerne sitzen haben. Also wir haben weder einen großen Konzern im Bereich der grünen Gentechnik wie Monsanto. Ja. Wir haben aber auch nicht die Konzerne, die am stärksten etwa in der Embryonenforschung aktiv sind, die sitzen in anderen Ländern Europas. Das heißt, Österreich ist da in dem Sinn noch in einer etwas freieren Position. Aber wenn Sie natürlich umgekehrt dann sagen, England, wo diese Forschung und diese Konzerne eine große Rolle spielen, oder auch zum Teil in Deutschland oder in der Schweiz, da haben Sie natürlich dann da ist Ihre Frage noch viel mehr angebracht, zu sagen, wie weit können wir da wirklich unabhängig entscheiden. Ja, das ist natürlich eine große Schwierigkeit.
Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Insofern sammle ich jetzt gerne die letzten Fragen. Ich glaube, Sie hatten noch eine. Vielleicht drängt es noch jemanden zu einer Abschlussfrage. Werden Sie dann gar nicht mehr? Okay.
Ja, Sie haben gegen Ende Ihres Vortrags gesagt, also von einem Paradoxon der Abtreibung behinderter Embryonen gesprochen. Mhm. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, was für ein ethisches Fundament Sie dahinter verbirgt, dass man da von einem Paradoxon sprechen kann, also von einem Paradoxon sprechen kann. Sie haben zum Beispiel das Prinzip der Subsidiarität angesprochen. Mhm. Und das deutet ja eigentlich darauf hin, dass das Fundament ja, vertragstheoretisch aufgebaut wird zum Beispiel, oder im Kontraktionalismus sich befinden würde. Und wie lässt sich aufgrund so eines Fundaments von einem Paradoxon sprechen, wenn man jetzt die die Embryonen betrachtet, die was abgetrieben werden?
Vielleicht nicht ganz deutlich rübergekommen. Das Wort des Paradoxons habe ich eigentlich bezogen nicht auf eine ethische Frage, sondern auf die den soziologischen Befund, dass die Bevölkerung dort, wo Behinderung vor der Geburt auftritt, sagt, lass mal das Kind abtreiben, und dass die Bevölkerung, die gleiche Bevölkerung in Österreich, in Deutschland, in den meisten Ländern Europas, sagt, wenn die Behinderung einen geborenen Menschen betrifft, maximale Unterstützung, optimale Behinderteneinrichtungen, Barrierefreiheit und. Also dafür sind wir bereit, alles zu tun. Ja? Sobald ein Mensch außerhalb des Mutterleibs ist, tun wir alles, auch finanziell. Unglaublich, was da momentan getan wird. aber eben, solange er nicht geboren ist, lieber abtreiben. Ja, das ist also ein soziologischer Befund, den ich hier als Paradox bezeichne. Das ist jetzt nicht auf ein ethisches Urteil bezogen.
Ja, mit welchem ethischen Urteil könnte man dieses Paradox dann aufheben?
Nein, ich würde sagen, im Grunde wäre ja eigentlich viel logischer zu sagen, ich bin dafür, dass optimale Bedingungen für Behinderte da sind, dann kann aber auch jemand ein Kind austragen, von dem man schon vorgeburtlich feststellt, dass es behindert ist. Ja? Dann braucht man doch eigentlich gar nicht abraten, vor allem wenn man sieht, dass das der kleinste Anteil daran ist. Ne? Aber da kommt dieser Perfektionismus durch, der Wunsch des perfekten Kindes, und da ist also wirklich so eine Schere in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Die andere Frage mit dem Begründungsmuster, das haben Sie richtig erkannt, dass ich persönlich sehr stark vertragstheoretisch argumentiere. Das würde ich aber jetzt mit dieser Frage da zum Schluss eher nicht zusammenbringen.
Ja, und mit was würden Sie das dann zusammenbringen? Oder meinen Sie jetzt?
Nein, es ist ein soziologischer Befund nur gewesen. Ja? Also das war jetzt gar keine ethische Argumentation.
Und wie würden Sie ethisch darauf eingehen? Weil da kann man die Vertragstheorie dann nicht anwenden auf so ein Problem.
Warum nicht?
Ja, weil die Vertragstheorie ja genau wieder auf das herauslaufen würde, wie es jetzt ist.
Das würde ich bezweifeln.
Aha, okay, danke
schon. Aber da können wir vielleicht nachher nochmal weiterreden.
Ja, dann mit Mikro, aber wirklich ganz kurz, das müssen Sie uns versprechen.
Ich habe vor kurzem in Ö1 eine Sendung gehört über Pränataldiagnostik und so weiter. Und ganz interessant und wie zwiespältig das ist, in Israel ist das sehr en vogue. Und wenn dort ein Fehler auftritt, Sie haben erst von Menschenversuchen im KZ, wo ja die jüdische Bevölkerung betroffen war, gesprochen. Und dort ist es en vogue, dass eigentlich, wenn ein Fehler auftritt, wenn man den feststellt, dann wird hemmungslos abgetrieben. Ja. Und das in Israel. Ja? Also irgendwo ist das schon sehr paradox, das Ganze. Ja. Ja. Und zu beurteilen. Ja.
Gut, ich nehme zur Kenntnis, das ist ein spannendes Thema, es ist ein brennendes Thema. Wir alle wünschen uns, dass es den Kepler-Salon auch 2010 weitergibt. Und ich denke mir, das sollte zumindest einen Abend uns als Thema dann beschäftigen, weil ich habe schon auch immer wieder aus dem Publikum gehört, sobald dieses Thema gekommen ist, kam so ein Raunen und der Wunsch, da eigentlich tiefer zu gehen. Wir waren aber heute am Abend eigentlich ein bisschen woanders. Ich danke Herrn Professor Rosenberger sehr herzlich für seinen Vortrag, Ihnen sehr herzlich fürs heftige Mitdiskutieren und auch ein neues hier im Kepler-Salon.